Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. Ich bin, was ich hauptsächlich bin, ein Stück unbefriedigte, wilde Neugierde. Das hat die Schriftstellerin Friedel Benedikt geschrieben, als sie in einem Krankenhausbett lag, kurz vor ihrem frühen Tod. Und diese Frau mit ihrer wilden Neugierde, die können Sie jetzt kennenlernen mit einem Buch, in dem erstmals ihre Tagebücher veröffentlicht werden. Warte im Schnee vor deiner Tür. So heißt ein neues Buch. Ein Buch, das eine sehr intensive eigene Beziehung zwischen zwei Menschen widerspiegelt. Und ein Buch, das vom Leben einer jungen Frau im Exil und auf Reisen erzählt. Diese junge Frau, das ist Friedel Benedikt, eine jüdische Wienerin. Mit 22 Jahren ist sie nach England emigriert im Jahr 1939. Friedel Benedikt hat 3 Romane veröffentlicht in England. Und jetzt kann man erstmals ihre Tagebücher und Notizen lesen. Fanny Esterhazy und Ernst Strohhal haben dieses Buch herausgegeben und Fanny Esterhazy ist jetzt in Wien für uns im Studio. Guten Tag nach Wien, ich grüße Sie.
Guten Morgen aus Wien.
Bevor wir über die Hintergründe dieser Buchentdeckung sprechen, eine Entdeckungsgeschichte ist das auch, lassen Sie uns mal zuerst Lieblingsstellen anschauen. Erzählen Sie uns doch bitte von einer Ihrer Lieblingsstellen in dem Buch, dann erzähle ich auch von meiner.
Das ist wirklich schwer zu entscheiden. Ich habe so viele Lieblingsstellen, aber wenn ich mich für eine entscheiden muss, dann ist es der Kinobesuch, den sie einmal beschreibt. Den mag ich besonders gerne, weil sie da so schwärmerisch davon erzählt, wie es ist, sich einen Luxus zu gönnen, den man sich überhaupt nicht leisten kann. Und wie sehr man dann in diese luxuriöse Umgebung des Versinkens im weichen Kinosessel umgeben auf den teuersten Platz, den man sich gekauft hat, obwohl man dafür gar nicht das Geld hat und dann das Gefühl hat, jeder hält einen für einen wohlhabenden Menschen und für die Dauer des Films ist man dann ein ganz anderer Mensch, ein wohlhabender englische Lady, die sich am Vormittag den teuersten Platz im Kino leisten.
Ja, sich in eine andere Rolle hineinzufantasieren, damit hat auch meine Lieblingsstelle zu tun. Das ist aus der Zeit, da ist sie noch ganz frisch in England, 22 Jahre alt eben, ist in einem großen Landhaus, das ihre Tante Hedy da gemietet hat und ist eben allein oder fantasiert sich allein zu sein und stellt sich jetzt vor, wie sie in dem Haus ist, in der oberen Etage und wie der ganze englische Tee von 3 Wochen aus ihr wieder rausfließt und dieses ganze Haus überschwemmt und unter Wasser setzt. Und dann schreibt sie, im Schlafzimmer kann man bereits schwimmen, vom Fenster zum eingebauten Kasten und über dem Bett schwimme ich fröhlich herum. Manchmal tauche ich zum Bett herunter, reiße eine Decke heraus, die ich mir als Segel auf dem Rücken befestige. Das Spitzennachthemd meiner Tante gleitet auf dem Wasser, sodass man fast hoffen kann, sie sei längst ersoffen und das Nachthemd ihr spärlicher Überrest. Das ist diese meine Lieblingsstelle. Ganz schön frech, muss man sagen, gegenüber der gastgebenden Tante Hedy, aber eben auch sehr erfindungsreich und surreal und eben sehr literarisch für so ein Tagebuch. Gibt es mehr solche Stellen in dem Buch?
Also man muss wirklich auch beim Lesen dieses Tagebuchs immer ein bisschen aufpassen, dass man nicht alles ganz für bare Münze hält, weil sie doch ein bisschen sich literarische Freiheiten nimmt. Mhm. Und an dieser Stelle ist es ganz besonders deutlich. Die Stelle beginnt mit einer ganz neutralen, sachlichen Beschreibung des Lebens in diesem Haus und über die verschiedenen Gäste, die da immer auftauchen und wieder abreisen und dann kippt es eben in diese Fantasie, die Sie gerade beschrieben haben.
Jetzt dann lassen Sie uns über diese Entdeckungsgeschichte reden. Friedel Benedikt ist schon 1953 gestorben, sehr jung, mit 36 Jahren. Diese Texte, die Sie jetzt veröffentlicht haben in diesem Buch, die sind aber erst, wenn ich es richtig verstanden habe, vor wenigen Jahren überhaupt entdeckt worden. Wie denn?
So ist es, ja. Also Friedel Benedikt, um ein bisschen mehr auszugreifen, Friedel Benedikt ist nach England emigriert, hat dort 3 Romane veröffentlicht auf Englisch. Beides ist sehr ungewöhnlich, weil es war Kriegszeit und Papierknappheit und sie hat in einem sehr renommierten Verlag veröffentlicht, Jonathan Cape. Und sie hat die Sprache gewechselt, also lauter ungewöhnliche Dinge, und galt als große Hoffnung der englischsprachigen Literatur. Ist aber dann nicht nur in England, sondern überhaupt komplett vergessen worden. Jetzt hat vor 3 Jahren mein Mitherausgeber Ernst Strohhal ein Buch geschrieben über Friedel Benedikt und ihre 3 Schwestern. Das waren die Töchter eines Wiener Zeitungsverlegers, Ernst Benedikt. Und im Zuge dieser Arbeit ist er im Nachlass von Elias Canetti auf diese Tagebücher gestoßen. Und schon damals, ich habe damals auch mitgearbeitet, haben wir gesagt, daraus muss man was machen, das ist wirklich unglaublich. Und jetzt ist es soweit, die Bücher sind da. Und Friedel Benedikt kann wiederentdeckt werden.
Und damit haben Sie jetzt einen entscheidenden Namen ins Spiel gebracht. Elias Canetti eben, Literaturnobelpreisträger, großer Erzähler und Publizist. Zu der Zeit, als Friedel Benedikt ihn kennengelernt hat, war sein Roman Die Blendung schon erschienen. Aber viele andere seiner wichtigen Bücher, also seine große Studie Masse und Macht oder auch seine zweiteilige Autobiografie Die gerettete Zunge und Die Fackel im Ohr, das gab es alles noch gar nicht. Was für eine Beziehung bestand dann zwischen Friedel Benedikt und Elias Canetti?
Die haben sich 1937 in Wien, beide noch in Wien, kennengelernt. Und Friedel Benedikt hat sehr resolut beschlossen, sie will Schriftstellerin werden und Elias Canetti soll ihr Lehrer sein. Dagegen hat er sich zunächst eher gewehrt. Sie war aber voller Bewunderung für ihn. Sein erster Roman ist damals auf Deutsch gerade erschienen, Die Blendung. Den fand sie großartig und sie hat nicht locker gelassen, bis er wirklich sich bereit erklärt hat. Und aus diesem Schülerin-Lehrer-Verhältnis wurde dann bald mehr. Es wurde zu einer Liebesgeschichte, die viele, viele Jahre, also im Grunde bis Friedels Tod, angehalten hat.
Und sie hat diese Texte quasi auch in seinem Auftrag geschrieben, wenn ich das richtig verstanden habe, diese Tagebuchtexte?
Canetti hat diese Aufgabe als Lehrer durchaus ernst genommen und hat ihr immer wieder Schreibaufgaben gestellt. Und unter anderem, dass sie täglich schreibt, was sie rund um sich erlebt und sieht. Und das hat sie getan und das wurde dann zwischen den beiden besprochen und sie hat das dann auch überarbeitet und ihm dann weiter übergeben. Auf die Weise sind diese Texte dann eben in seinem Nachlass gelandet, weil sie die Tagebücher immer jahreweise an ihn dann weitergegeben hat.
Und jetzt erzählt Friedel Benedikt in diesen Tagebüchern eben von ihrer Zeit in England, während des Krieges. Danach war sie unter anderem in Schweden längere Zeit, erzählt von dieser Zeit. Sie ist viel durch Europa gereist. Hat sie überhaupt so eine reisende Existenz geführt? Hatte ja nie eine eigene Wohnung, hatte ihr Leben lang quasi aus dem Koffer gelebt, war auch mal wieder in Wien, in ihrer eigentlichen Heimatstadt. Was würden Sie jetzt sagen? Was ist für uns heute interessant daran, diese Texte zu lesen?
Friedel Benedikt hat einen ganz eigenen Ton, den ich von niemandem anderen kenne. Eine Mischung aus Neugierde, Frechheit, aber auch großer Aufgeschlossenheit gegenüber allen Leuten, denen sie begegnet. Sie macht überhaupt keinen Unterschied, ob sie mit jemanden Prominenten, sie kannte sehr viele Literaten und Künstler in London, oder mit ihrer Putzfrau spricht, sie hat immer dieselbe offene Einstellung gegenüber und ist imstande, diese Gespräche, die sie führt, auf eine Weise ein bisschen zugespitzt wiederzugeben, die einfach faszinierend und teilweise sehr, sehr lustig zu lesen ist.
Mhm. Mir ging es so beim Lesen, dass ich so Teile Ihrer Beobachtungen, die mehr so ins Allgemeinere gehen, wenn Sie über zum Beispiel die Feierkultur der Briten schreibt oder wie ihr Stockholm vorkommt oder auch wenn Sie nach Wien zurückkehrt, dass ich das sehr interessant fand, dass ich aber, wenn Sie jetzt über diese Unmenge von konkreten Personen, die Sie trifft, schreibt, dann auch manchmal dachte, ja, ich kenne den nicht, was soll mich daran jetzt interessieren? Wie ging Ihnen das denn?
Also wir fanden, dass man diese Sachen durchaus auf zweierlei Weise lesen kann. einerseits finde ich schon diese Art, wie sie diese Begegnungen beschreibt, rein literarisch interessant genug, um für sich zu stehen. Mhm. Andererseits hat sie aber auch wirklich sehr viele sehr interessante Leute in ihrem Umfeld. Und für alle Leser und Leserinnen, die das genauer wissen wollen, haben wir eben auch einen Kommentarteil erstellt, um ein bisschen zu erzählen, wer das denn da ist, über den sie da so despektierlich erzählt. Und das kann man, wenn man will, sich dann zusätzlich diese Informationen zusätzlich holen.
Wie war das denn, diese jüdische Wienerin, die vertrieben wurde von den Nazis aus ihrer Heimat? Wie war ihre Rückkehr nach Wien? Wie hat sie die Stadt da wahrgenommen?
Ja, also zu einer Rückkehr kam es nicht. Sie hat ein einziges Mal in den frühen 50er Jahren die Stadt nochmal besucht, für wenige Wochen. Wurde da eigentlich nicht aufgenommen. Nie ist irgendjemand in Wien auf die Idee gekommen, sie war ja da immerhin schon eine anerkannte Schriftstellerin, ihr anzubieten, sie nach Wien zurückzuholen oder ihr da das Leben zu ermöglichen. Das Haus der Familie war noch immer arisiert. Das hat sehr lange gedauert, bis das zurückgestellt wurde. War nie unmöglich für sie, nochmal eine Beziehung oder ein Leben in Wien aufzubauen.
Und dieses Vergessenwerden hat sehr lange angehalten, nicht wahr? Also Sie haben ja die drei Romane erwähnt, die sie in England veröffentlicht hat, die zumindest damals in der Zeit, in den 40er Jahren, Anerkennung bekommen haben, geschätzt wurden. Von diesen eben auf Englisch erschienenen Romanen ist genau einer auf Deutsch erschienen, und zwar erst 2005. The Monster heißt dieser Roman von Friedel Benedikt. Die beiden anderen Romane sind nie auf Deutsch erschienen. Immerhin bringen Sie jetzt die Tagebücher und Briefe heraus, aber sie ist eigentlich auch in Österreich eine vergessene Autorin, nicht wahr?
Absolut. Also in diesem Fall kann man nicht einmal sagen vergessen, sondern sie wurde nie wahrgenommen. Mhm. Man wusste so wenig von ihr, dass man sie nicht einmal vergessen konnte.
Mhm. Und gibt es irgendeine Chance, dass die beiden Romane noch erscheinen?
Wir würden es sehr gerne machen. Das wird sich herausstellen, ob der Verlag dafür auch Interesse hat.
Dann hoffen wir das Beste dafür. Aber bis dahin können wir natürlich jetzt erstmal dieses Buch lesen. Warte im Schnee vor deiner Tür von Friedel Benedikt. Tagebücher und Notizen für Elias Canetti. Das Buch wurde herausgegeben von Fanny Esterhazy und Ernst Strohhal. Im Zschollnai Verlag ist das erschienen. Frau Esterhazy, haben Sie ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Straßenkritik.
Mein Name ist Julia Hassfütter. Ich studiere in Chemnitz. Genau. Und ich habe gerade gelesen zum dritten Mal oder so von Sally Rooney, Normale Menschen. Da geht es um zwei junge Erwachsene in Irland, die ja so eine Art Freundschaft zuerst haben. Sehr kompliziert, es entwickelt sich zu einer Liebesgeschichte und basiert aber auf vielen Missverständnissen. Die kommen auch aus verschiedenen sozialen Schichten. Es ist auch ein bisschen schwer zu beschreiben, weil es hat jetzt keinen großen Spannungsaufbau in der Handlung, aber es bringt sehr stark Gefühle rüber, finde ich, und eher so Feinheiten so in Beziehung zu anderen Menschen. Also es ist sehr schön geschrieben einerseits, sehr auf den Punkt gebracht oft oder sehr gut beobachtet einfach. Das gefällt mir immer ganz gut. Ich studiere Psychologie, deswegen finde ich es auch psychologisch sehr interessant. Ja, also es ist auch mein Lieblingsbuch.
Ja, das ist doch mal ein Engagement für ein Buch. Dreimal hat Julia Hassfütter in Chemnitz schon Normale Menschen von Sally Rooney gelesen. Das Buch wurde übersetzt von Zoe Beck. Als Taschenbuch gibt es eine Ausgabe im Verlag BTB mit 320 Seiten zum Preis von 13 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Im neuen Roman der norwegischen Jugendbuchautorin Elin Hansson, da soll unter anderem die Jagd auf Elche eine Rolle spielen und traditionelle Musik aus Norwegen. Außerdem die Begegnung eines jungen Norwegers mit einem Studenten aus Japan. Zweiklang heißt dieser Roman und den hat Silvia Schwab für uns gelesen. Guten Morgen, Frau Schwab, ich grüße Sie.
Guten Morgen.
Dieser Titel Zweiklang hat doch bestimmt mit der Musik in dem Roman zu tun, oder wie ist das?
Ja, klar, das ist genau so. Da ist der 16-jährige oder circa 16-jährige Erzähler Thorleif, der spielt Hardangerfiedel. Das ist ein der Violine ähnliches Instrument der norwegischen Volksmusik mit 7 Saiten. Aber dieser Titel Zweiklang ist auch zweideutig oder doppeldeutig, kann man sagen. Er deutet nämlich zugleich auf Thorleifs Homosexualität hin, also auf diese innere Zerrissenheit zwischen Scham einerseits und möglichem Outing andererseits.
Und dieser Thorleif, was erzählt er jetzt von seinem Leben?
Ja, der kam nach dem Krebstod seiner Mutter in ein Musikinternat, denn die Hardanger Fiedel hat eine sehr lange Tradition in seiner Familie. Sein Großvater ist ein bekannter Instrumentenbauer und der Ururgroßvater war sogar ein ganz berühmter Solist. Als dieser Großvater dann einen Schlaganfall hat, kehrt Thorleif in sein Heimatdorf zurück und wird dort wie früher mit Engstirnigkeit und Anfeindungen konfrontiert. Sich hier zu outen scheint ihm unmöglich, bis er den jungen japanischen Künstler Horimio kennenlernt. In den verliebt er sich und damit gerät er auch in einen tiefen Konflikt.
Jetzt habe ich verstanden, dass es da zwei sehr wichtige Themen gibt. Also einmal die Musik und die musikalische Tradition in der Familie, andererseits die Homosexualität und diese Liebesgeschichte. Wie ist das aber jetzt? Laufen die nebeneinander her? Sind diese Geschichten miteinander verbunden?
Ja, ich meine, es ist ja ein Junge, den es betrifft, ein feinfühliger, sensibler Junge und dadurch sind die ganz eng verschränkt miteinander. Also die ganze Handlung des Romans ist in eine Woche gedrängt und läuft mit allen ihren jetzt innewohnenden Konflikten ungebremst auf ein Konzert am Wochenende zu. Also da steigert sich von Tag zu Tag Thorleifs Anspannung, einerseits durch die Liebe, andererseits durch die Aufregung vor diesem Auftritt. Und dieser erzählerische Höhepunkt dann kippt allerdings dramatisch um in einen emotionalen Tiefpunkt, denn an diesem Abend verrät Thorleif seine Liebe zu dem jungen Japaner. Und als dann auch noch diese Meisterfibel des Großvaters, auf der er gespielt hat, da zerstört wird, ist das nicht nur ein Akt der Gewalt, sondern es ist in meinen Augen auch so ein symbolischer Akt, denn da wird auch gezeigt, wie anfällig, wie leicht zerstörerisch Thorleifs Persönlichkeit ist mit ihren einerseits spielerischen, andererseits tief verstörten Anteilen. Also es geht alles zu Bruch an diesem Abend. Die Liebe, das Musikinstrument, zumindest sieht es so aus, als ob das so sei.
Das, also wenn das das Ende des Romans ist, dann ist das ein deprimierendes Ende.
Nee, das ist nicht das Ende. Also das ist wie im Drama der Höhepunkt, der ja nun sein muss, der und der natürlich auch eine neue Bewegung entwickelt. Es gibt diese Gegenbewegung und Kim, Thorleifs bester Freund, der ist sehr klug, spricht einen sehr mutmachenden Kernsatz des Romans aus. Er lautet, du darfst sein, wer du bist, wenn du nicht der bist, der du sein solltest. Und diese Wahrheit, die Thorleif eben langsam zu begreifen lernt, die bezieht sich nicht nur auf seine geschlechtliche Orientierung, sondern auch auf die unverarbeitete Trauer über den Tod seiner Mutter und eben auch auf seine musikalische Begabung. Thorleif war immer anders in allem und er darf auch anders sein.
Und jetzt ist Thorleif selbst der Erzähler. Wie erzählt er denn jetzt von all dem, was ihm da widerfährt?
Der erzählt sehr sensibel, sehr aufmerksam, manchmal wütend, manchmal nach oder sehr oft sogar nachdenklich und ab und zu natürlich, man denke an die Liebe, auch euphorisch. Die Erlebnisse mit dem kranken Großvater, dann diese Zeit bei dem spröden Vater und dem schroffen Bruder und natürlich gerade auch die Gefühle für den Horimio, die sind sehr gut nachvollziehbar. Und präzise, man könnte fast sagen zärtlich, beschreibt er auch die kunstvollen Instrumente, die der Großvater baut. Und außerdem findet er eine ganze Menge treffsichere, berührende musikalische Metaphern für seine eigenen Gefühle und Beobachtungen. Also er ist nicht nur ein feinfühliger Musiker, er ist auch ein sehr feinfühliger Erzähler.
Jetzt haben Sie ja erzählt, dass er dieses Musikinstrument, dieses Kostbare da zerstört tatsächlich oder dass sie zerstört wird. Aber wie ist das mit der Musik? Hilft die diesem Thorleif auch irgendwie fertig zu werden mit seinem Leben?
Ja, und ich glaube, das ist ja oft so, das liest man oder hört man ja auch immer wieder mal, welche beruhigende oder heilende Wirkung Musik entfalten kann. Diese Hardanger Fiedel ist ein sehr vielseitiges Instrument, also der Klang ist auch sehr vielseitig, mal lebendig, mal spritzig, dann wieder sehr wehmütig oder auch ruhig. Und sie drückt sehr gut Thorleifs unterschiedliche Gefühle aus. Und dadurch wird sie eben auch zu einer Art, oder das Musizieren wird zu einer Art Therapie für seine fragile Persönlichkeit. Es gibt übrigens ein Musikstück, das immer wieder auftaucht im Roman. Das heißt Fehlefeber. Und so lautet auch übrigens der norwegische Titel des Romans. Dieses Stück wurde bei der Beerdigung von Thorleifs Mutter gespielt und löst später dann immer wieder sehr schmerzliche Erinnerungen aus. Aber es hat auch eine heilende und eine befreiende Wirkung. Und es schenkt letztendlich dann Thorleif auch die Kraft, endlich zu seiner Liebe zu stehen.
Der Roman Zweiklang von Elin Hansson, der wurde aus dem Norwegischen übersetzt von Maike Blatzheim und Sarah Onkels. Im Atrium Verlag ist das Buch erschienen mit 320 Seiten. 19 Euro ist der Preis. Vielen Dank an unsere Kritikerin Silvia Schwab. Was fängt eine Schriftstellerin an damit, wenn ihre sehr alte Mutter zu ihr sagt, schreib ein Buch über mich und nenn es Erbarmen? Die portugiesische Schriftstellerin Lídia Jorge, die hat so einen Auftrag von ihrer Mutter bekommen, von ihrer sehr alten Mutter, und sie hat diesen Auftrag angenommen. Ihren Roman Erbarmen, den gibt es jetzt auch auf Deutsch. Erschienen ist er im Sezessionenverlag, und dieser Verlag, der will die anderswo sehr geschätzte Autorin Lídia Jorge endlich auch bei uns in Deutschland bekannter machen. Mein Kollege Holger Heimann, der hat Lídia Jorge bei ihr zu Hause in Portugal getroffen.
Ulikeime ist ein unscheinbarer Ort in der Algarve-Region. Touristen verlaufen sich kaum hierher, obwohl Strand und Meer nur wenige Kilometer entfernt sind. Lídia Jorge ist hier aufgewachsen und kehrt im Winter gern in den Süden Portugals zurück. In dem schönen, großzügigen Haus, das ihr Großvater in den Hügeln etwas außerhalb des Dorfes gebaut hat, sind gerade Handwerker mit Renovierungsarbeiten beschäftigt. Zu hören aber ist nur das Klappern der Absätze der 78 Jahre alten Hausbesitzerin auf dem dunklen Steinfußboden.
Ich habe das Haus und diesen Raum umgestaltet. Wir haben hier früher unser Brot gebacken. Jetzt arbeite ich hier. Für meinen Großvater war dieser Raum mit den hohen Decken seine Kathedrale. Das Buch ist hier entstanden, an diesem Tisch. Es war der richtige Platz. Es war ihr Platz.
Der gemauerte große Ofen, wo das Brot gebacken wurde, ist noch da. Benutzt wird er jedoch nicht mehr. In der Mitte des wohl 5 Meter hohen Raums steht der Schreibtisch von Lídia Jorge. Für die Arbeit an ihrem aktuellen Buch, das hier auf einem recht altertümlich wirkenden Computer entstanden ist, lässt sich kaum ein passenderer Ort vorstellen. Das Buch erzählt von Lídia Jorges Mutter. 9 Jahrzehnte hat sie in dem Haus gelebt und sich um den großen Garten mit den knorrigen Mandel- und Olivenbäumen gekümmert. Lediglich die letzten 3 Lebensjahre verbrachte die betagte Frau in einem nahegelegenen Altersheim. Kurz vor ihrem Tod während der Corona-Pandemie gab sie ihrer Tochter den Auftrag, ein Buch zu schreiben. Erbarmen sollte es heißen.
Es war eine große Herausforderung für mich. Was sollte ich mit diesem Titel anfangen? Ich fragte meine Mutter, warum dieser Titel? Und sie entgegnete, es ist wichtig, sterbenden Menschen Mitgefühl entgegenzubringen. Menschen, die nicht länger autonom sind. Ich war sehr überrascht, denn während ihrer Zeit im Altersheim hatte ich immer gedacht, ihr gehe es um das Gegenteil, sich zu beklagen und nicht darum zu beschützen.
Erbarmen erzählt aus der Ich-Perspektive einer greisen Frau vom Alltag in einem Altersheim, von Abhängigkeiten und Todesangst, aber auch von Widerstandskraft und Daseinsglück. Das ergreifende Buch ist Journal und Biografie, Roman und Zeitchronik in einem. Es beginnt so.
Hier, wo ich bin, ist selbst im Frühling, wenn die Tage normalerweise genauso lang sind wie die Nächte, die Nacht immer länger als der Tag. Und weil ich das weiß, kommt die Nacht gerade mitten in der Nacht zu mir und stellt mir unvorstellbare Fragen, als wäre sie diese uralte braune Katze namens Sphinx.
Lídia Jorge, die mit ihren Romanen weit über ihre Heimat hinaus bekannt geworden ist, scheint während des Erzählens noch einmal zurückzukehren zu den letzten Begegnungen mit ihrer Mutter. Die zierliche, elegant gekleidete Autorin, die eine ruhige Präsenz und Zugewandtheit ausstrahlt, hat auf einem kleinen Sofa Platz genommen. Auf einer Anrichte reiht sich eine kaum überschaubare Zahl von Familienbildern. Lídia Jorge spricht mit großer Wärme und Eindringlichkeit.
Dieses Buch war eine Überraschung für mich. Zunächst hatte ich erhebliche Zweifel daran, es zu veröffentlichen. Alles war mir so nah. Aber dann habe ich begriffen, dass es nicht nur ein Buch über meine Mutter ist, sondern über Frauen wie meine Mutter. Es ist kein Buch, das nur ich geschrieben habe, sondern eines, wie es viele Kinder über ihre Mütter schreiben würden.
to write like this about their mothers.
Eine steile Treppe führt vom Arbeitszimmer auf die große Dachterrasse. Bei gutem Wetter kann man von hier aus das Meer sehen. In nördlicher Richtung schneidet die Autobahn durch die Berglandschaft der Algarve. Es weht ein kühler Wind, Regenwolken ziehen vorüber. Aber Lydia George scheint das nichts auszumachen. Sie schaut etwas verträumt auf den Garten, auf das Dorf und auf die grünen Hügel ringsum.
I'm from here. Here I understood the grammar between people.
Ich komme von hier. Hier habe ich die Grammatik des Zusammenlebens zwischen den Menschen verstanden. Wir können brutal sein und liebevoll. Wir können das Schlechteste und das Beste in uns zum Vorschein bringen. Hierher zurückzukommen, so wie heute Morgen, ist für mich verbunden mit dem Gedanken, dass wir Töchter und Söhne dieses Bodens sind, Teil eines größeren Ganzen. Das ist ein wunderbares Gefühl. Es hilft mir und schenkt mir Frieden.
Zum Abschied reicht Lydia George ihrem Besucher aus einer prall gefüllten Kiste zwei tiefrote Granatäpfel. Die kleinen Bäume dicht beim Haus haben ihr eine reiche Ernte beschert.
Die portugiesische Autorin Lydia George, Erbarmen, ihr Roman, wurde aus dem Portugiesischen übersetzt von Stephen Uli. Im Secession Verlag ist der Roman erschienen mit 430 Seiten. 30 Euro ist der Preis.
Deutschlandfunk Kultur. Das Buch meines Lebens.
Mein Name ist Andreas Pflüger, ich bin Schriftsteller. Heute spreche ich über ein Buch meines Lebens. Das wäre Max Frisch, Homo Faber. Ich habe den Roman zum ersten Mal gelesen mit 16, bin glühender Max Frisch-Verehrer geworden. Die Verehrung war so groß, dass ich ein Jahr später nach Berzona in die Schweiz getrampt bin, um Max Frisch aufzusuchen in seinem Haus. Vor der Tür stand ein alter Jaguar aus den 60er Jahren. Er war also zu Hause, aber er hat die Tür nicht aufgemacht. Als ich dann etwa 10 Jahre später als Autor versucht habe, bei Verlagen zu realisieren mit meinen Texten, habe ich einmal von Rowohlt eine sehr wohlwollende Ablehnung erhalten, vom Verleger höchstpersönlich. Und darin hieß es, ja, Sie haben Talent, aber versuchen Sie nicht so zu schreiben wie Max Frisch. Naja, ich habe mir das sicher zu Herzen genommen. Das hat eine Zeit gebraucht, aber natürlich habe ich irgendwann meine eigene Sprache gefunden. Als ich etwa 45 war, habe ich mit Volker Schlöndorff einen schönen und für mich wichtigen Film gemacht, Der neunte Tag, ein Holocaust-Drama. Und an einem Tag hat Schlöndorff mich mit dem Auto abgeholt. Wir fuhren damit durch Berlin und es war ein alter silberner Jaguar aus den 60er Jahren, wunderschön restauriert. Ich sagte zu Schlöndorff, Max Frisch hat auch so ein Auto. Und Schlöndorff schaute mich an und sagte, das ist das Auto von Max Frisch. Er erzählte, dass er Homo Faber verfilmt hat und als der Rohschnitt des Filmes dann fertig war, ist er nach Berzona gefahren, um ihn Max Frisch zu zeigen. Frisch war zu diesem Zeitpunkt schon todkrank. Er wusste, dass er nur noch einige Wochen zu leben hatte. Aber der Rohschnitt hat ihn so begeistert, dass er Schlöndorff spontan an diesem Tag die Autoschlüssel in die Hand gedrückt hat und ihm das Auto geschenkt hat. So schließt sich der Kreis und ja, manchmal erzählt das Leben die allerbesten Geschichten.
Ja, wirklich eine gute Autogeschichte vom Schriftsteller Andreas Pflüger zu dem Buch seines Lebens Homo Faber von Max Frisch.